hören in anderen Worten den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen. Wir sind zurück. Eine neue Folge Podcast in anderen Worten. Wir unterhalten uns über das Thema gesunde Arbeit. Ich sage das immer im Vorfeld für alle Zuhörer, die vielleicht auch jetzt nicht das Video, das wir parallel aufzeichnen, sehen. Wir machen hier einen Podcast, wo wir uns über das Thema gesunde Arbeit und alle angrenzenden Felder unterhalten. Und das machen wir nicht mit cool, lass mal Werbung machen, sondern persönliche Meinungen, auch Personen stehen hier im Vordergrund. Aber natürlich haben wir alle irgendwie einen beruflichen Hintergrund und einen beruflichen Kontext. Ich heiße Bastian Schmidt-Bleicher, für die es in der Podcast-Beschreibung noch nicht gesehen haben. Und ich habe heute wirklich sensationelles Glück gehabt, denn wir haben einen tollen Gast, Farina Schurzfeld von der Surferpie ist bei mir, Gründerin oder Mitgründerin der Surferpie. Ihr beschäftigt euch mit dem Thema psychische Gesundheit, aber digitale psychische Gesundheit. Hochspannendes Thema. Ich weiß, weil wir uns ja auch schon eine Weile kennen, also nochmal super, dass du da bist, Farina, vielen Dank. Ihr beschäftigt euch mit einem Thema, das lange Zeit so ein bisschen in der Schmuddel- und Verschwiegenheitsecke in Deutschland war, nämlich psychische Gesundheit im Allgemeinen, ganz besonders übrigens im Unternehmenskontext. Also so, Beanspruchung, Belastung gibt's bei uns nicht und psychisch Kranke sowieso nicht. Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei und ich glaube, man darf sagen, ihr habt da einen erheblichen Teil zu beigetragen mit viel Öffentlichkeitsarbeit, mit viel authentischem in der Öffentlichkeit wirken und sagen, nein, hier muss was passieren. Vielleicht sagst du uns 2, 3 Sätze zu deinem beruflichen Hintergrund, wenn das geht.
Klar, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Bastian. Schön, dabei zu sein. Beruflicher Hintergrund, ganz klassisch, BWLerin. Habe die Firma gemeinsam mit 2 Psychologinnen gegründet, um mir die Fachexpertise auch reinzuholen. Und beschäftigen uns jetzt seit, ich glaube, knapp 4,5 Jahren mit dem Thema psychische Gesundheit und denke, haben da auch den einen oder anderen Meilenstein wirklich erreicht. Aber ich glaube, ich muss deine Aussage so ein bisschen relativieren in dem Sinne, dass ich sagen würde, geschafft in dem Sinne, das Thema psychische Gesundheit in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, haben wir bei weitem noch nicht. Ich glaube, wir sind einen großen Schritt gegangen, aber ich glaube, da ist auch noch sehr, sehr, sehr viel Gray Space wo nicht so gern hingeschaut wird.
Ja, das ist leider wahr, das glaube ich, da stimme ich dir zu. Wobei, es gibt ein gewisses Maß an Sensibilität. Ich erlebe das in einem eigenen Kontext, und das wissen, glaube ich, auch viele Zuhörer. Die Fallzahlen psychischer Erkrankungen steigen seit Jahren enorm an. Das ist aber auch so dieses Standard-Trash-Argument. So, ja, Fallzahlen von Erkrankungen psychischer Gesundheit steigen an. Deswegen müssen wir jetzt ja unbedingt was tun. Das Problem daran ist, es wird dann nicht tiefer reingeschaut. Also, und zwar nicht nur, was steigt denn eigentlich an, sondern auch, wie müssen wir denn jetzt etwas tun? Und da habt ihr, glaube ich, irgendwie eine Erfahrung gesammelt. Und das kommt ja auch aus deiner Intention beziehungsweise aus eurer gemeinsamen Imagination. Nämlich zu sagen, wir haben hier schon ein paar Kernprobleme. Ich mache mal ein Beispiel, das war für mich, als wir uns kennengelernt haben, extrem prägend. Wenn man hier im Großraum Köln-Bonn einen Termin bei einem psychologischen Psychotherapeuten haben möchte, dann sind wir locker bei einer Wartezeit von 4, vielleicht auch sogar 5 Monaten. Und euch war klar, da müssen wir aber irgendwas dran verändern. Das geht nicht. Also so kann es ja nicht weitergehen. Was machen wir denn da letzten Endes? Und dann habt ihr angefangen, euch damit zu beschäftigen, was die Möglichkeiten von Digitalisierung eigentlich da bieten können. Habt einen total interessanten Ansatz gefunden. Kannst du das so kurz skizzieren, einfach damit das verstanden klar wird?
Logisch. Also genau, im Endeffekt war der Gründungsgedanke die Versorgungslücke. Ja, die Versorgungslücke, die du gerade schon erwähnt hast, mit, sagen wir mal, 16 Wochen im Schnitt Wartezeit auf einen Therapieplatz, plus extrem hohes Stigma. Am Ende suchen sich 50% der Leute, die Hilfe bräuchten, bekommen die sozusagen nicht zeitnah. So, das ist so ein bisschen der Gründungsgedanke gewesen. Was machen wir? Rad eigentlich überhaupt nicht neu erfunden, sondern eher die Chancen einer Digitalisierung genutzt, mehr oder minder, indem wir eine traditionelle, also eine kognitive Verhaltenstherapie, also einen klassischen Therapieansatz digitalisiert haben. Vorstellen kannst du dir das wie so ein E-Learning, Programm mit Videos, interaktiven Übungen, mit psychoedukativen Texten. Also du lernst verhaltenstherapeutische Ansätze über 12 Wochen. Das haben wir natürlich auch getestet, was da irgendwie ganz gut funktioniert. Aber das ist im Endeffekt die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir relativ schnell gemerkt haben, dass der Mensch dann doch diesen menschlichen Austausch sich wünscht. Und da haben wir im Team jetzt eine ganze Mannschaft an Psychologen, die Nutzer über Chat oder über Telefonbegleitung unterstützen. Das heißt, es ist im Endeffekt ein Hybridprogramm aus menschlicher, fachmännischer Unterstützung von Psychologen, gepaart mit einem E-Learning-Programm, das sich richtet an Menschen, die in der Wartezeit sind, die eventuell sich noch nicht trauen, zum Psychotherapeuten zu gehen, die in der Nachsorge sind, die in einer Therapie sind, begleitend, für leichte bis mittelschwere Fälle, weil das sage ich immer gleich ganz, das finde ich ganz wichtig, für, ich sag mal, Leute mit wirklich suizidalen Gedanken oder schweren Essstörungen. Da ist so ein online-therapeutischer Ansatz nicht ausreichend. Ne? Also da ist das wirklich dann nur die überbrückende Komponente. Genau.
Ja, na, absolut nachvollziehbar. Aber trotzdem ist das ja schon ein großer Anteil. Und eine schwere psychische Erkrankung ist ja übrigens auch nicht von Anfang an da. Also ich finde, also gerade bei, reden wir mal vom Thema Erkrankung, auch wenn das immer ein schwieriges Thema ist, in meinem Bereich, denn da reden wir von Vorsorge. Und da liegt so ein Paradoxon, womit wir vielleicht auch unseren Einstieg in das Thema finden. Du hast gerade von Versorgung gesprochen, und das ist das Stichwort für mich gewesen, denn wir haben schon eine Feststellung, also im beruflichen Kontext, in dem ich unterwegs bin, in der MOVE, kann man davon ausgehen, in dem Moment, wo ein Unternehmen groß genug ist, dass es quasi den Bundesdurchschnitt abbildet. Also das geht früh los. Das ist schon bei 500, 700 Mitarbeitern so. Kann ich auch davon ausgehen, dass 30% dieser Belegschaft bereits irgendeine Form von Vorschädigung haben. Das können muskuloskeletale Erkrankungen sein. Das können aber auch vielleicht auch abgeschlossene psychische Erkrankungen sein oder aber auch klassische Erkrankungen, keine Ahnung, Herz-Kreislauf-Systeme etc. Das Verrückte daran ist, und da schlägt die Ökonomie im wahrsten Sinne des Wortes ein, der gemeine COO, wenn man so aus Sielmanns Tierleben irgendwie berichten wollen würde, der rechnet mit 100% FTE und damit auch 100% Leistungsfähigkeit. Ja. Das ist aber bei jemandem, der eine Vorschädigung hat, einfach Irrsinn. Und das klappt nicht. Und tatsächlich muss sich modernes betriebliches Gesundheitsmanagement viel mehr mit dem Thema Versorgung auseinandersetzen und dort mit den innovativen Lösungen. Denn die Zielgruppe der zu versorgenden Personen, die sitzt ja die meiste Zeit ihres Lebens hoffentlich am Arbeitsplatz. Und deswegen ist es eine Community, die es zu bespielen gilt. Und das ist eine Möglichkeit, die man auch mit eurem Ansatz, der eigentlich für den Patienten gedacht ist, möglich machen kann. Und dann sind wir am Punkt, sorry, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage ist, wo liegen in deinen Augen die großen Hindernisse aktuell in der digitalen Versorgung von psychischen Erkrankungen? Was erlebt ihr da auf eurem Weg gerade?
Also ich glaube insbesondere, dass das Schwierigste, die größte Herausforderung ist eigentlich das Vernetzen der Akteure. Weil du hast eine Lobby von Ärzten, du hast eine Lobby von Psychotherapeuten, du hast eine Lobby im Krankenkassen- und Versicherungsbereich und du hast eine Lobby im Patientenbereich und du hast eine Lobby im Pharmabereich und du hast eine Lobby im Unternehmensbereich. Ja, um sie einfach mal alle so. Und sie setzen nochmal alle in den Raum und sagen, wie sieht für euch die optimale Versorgung aus? Dann hast du auf jeden Fall 7 Meinungen. Und diese 7 Meinungen denken nicht meines Erachtens nach primär patientenorientiert, sondern die denken primär akteurorientiert, das heißt in ihrem Interesse. Kann ich das aus einem menschlichen Mindset her verstehen? Klar. Aber dieses sich gemeinsam hinzusetzen und wirklich zu überlegen, wo setzen wir an? Ist unser Ansatz nicht in Bezug auf Unternehmen zum Beispiel auch eine Prävention? Ja, habe ich als Unternehmen nicht auch eine gewisse Verantwortung, die psychische Gesundheit meiner Mitarbeiter zu erhalten? Ja, und was kann ich dazu beitragen? Da fängt es an, ja, dann das halt, wie gesagt, zu verknüpfen mit eventuell einer Akutunterstützung im Krankheitsfall mit den Akteuren, mit den Ärzten, mit den Therapeuten etc., eventuell auch mit digitalen Unterstützungsmöglichkeiten. Und was wir da sehen, oder auch mit der Politik, ja, es geht ja nachher um Abrechnungsmechanismen etc. Und die größte Herausforderung ist für mich das Silo-Denken. Ich nenne es immer Silo-Denken. Ja, jeder denkt in seinem Silo. und möchte in seinem Silo irgendwie die optimale Lösung haben, aber es wird nicht zusammen in ein Ökosystem gepackt, von dem man sagt, okay, ich möchte für den Patienten die beste Möglichkeit, die beste Situation schaffen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung und gleichzeitig mein größter Wunsch, dass dieser Austausch intensiver wird, patientenorientierter wird, lösungsorientierter wird und nicht nur ein, will ich mich jetzt nicht drum kümmern, ich will da nichts verändern, weil ich glaube, wir müssen etwas verändern, wenn wir zukunftsorientiert uns aufstellen wollen und unser Gesundheitssystem auch wettbewerbsfähig bleiben soll und den Patienten weiterhin schützen soll.
Absolut. Und da gibt es auch einen Ruf und einen Rang zu verlieren, muss man ehrlicherweise sagen. Also in der Digitalisierung, nehmen wir mal diesen Player-Gesundheitssystem, da sind wir einfach weit hinten dran. Jetzt können wir so einen Quantensprung machen mit dem Thema DIGAS, also digitale Gesundheitsanwendungen, das kommt. Das ist aber halt noch ein Pilot, ne, muss man ehrlicherweise sagen. Und bis sich dieser Pilot mal in Unternehmen fortsetzt, da habe ich ein paar graue Haare mehr, sagen wir es mal so. Das weiß ich schon. Ich finde, dass du das sehr treffend beschrieben hast, denn es ist ja schon wirklich, also der eigentliche Denkfehler liegt in diesen Silos, denn tatsächlich profitieren Unternehmen ja sehr davon, wenn sie andere Settings, andere, nennen wir sie Silos, Entschuldigung, wenn wir sie andere Silos, also wenn sie andere Silos unterstützen, auch gerade mal im Kontext Corona, ja, es ist ja so ein unglaublicher Irrglaube, der Fachkräftemangel wäre weg, der ist gerade quasi nur gemutet, ne? Also so wie das ist das Ding, ja. Aber das hört sehr schnell auf. Wir betreuen ein paar der größten Automobilzulieferer Deutschlands, vielleicht auch der Welt. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich kenne deren Auftragsbücher. Nicht jeden einzelnen Auftrag, weil ich weiß, was für Volumina dahinter stehen. Und natürlich geht es der Branche nicht gut und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, irgendeiner wird diesen Job machen müssen. Und in dem neuen Normal, in dem wir uns jetzt bewegen, da liegen eine Menge Chancen. Aber da liegen eben auch genau die Risiken, dass wir sagen, dieses Psyche-Thema, das war für uns so im Rahmen Corporate Social Responsibility total wichtig.
Ja, ja.
Aber jetzt könnten wir das auch wieder lassen und mal wieder irgendwie, keine Ahnung, go green oder sonst irgendwas machen. Und da wird es für mich schwierig, weil, sorry, das ist das Problem an BGM. Wir arbeiten hier nicht mit Produkten und ihr auch nicht. Wir arbeiten mit Menschen. Und das ist eine Frage von Respekt. Und es ist tatsächlich mal ganz hoch eskaliert, ein ständiges Abwägen gegen den Paragraph 1 unseres Grundgesetzes. Ja, also wie sehr schränke ich jemanden eigentlich ein, indem ich ihm Verhältnisse setze, die ihn unfrei machen und die ihn unter Umständen auch schaden. Also das, was ich damit meine, ein Arbeitgeber kann ja auch Teil der Ursache einer psychischen Erkrankung sein. Er ist es, glaube ich, nie ganz alleine, um ehrlich zu sein, aber er kann eben ein Teil davon sein. Und dann kommt schon der Moment auf, wo man sich die Frage stellen muss, wie kann denn die Unternehmenswelt innovative Strategien auf digitaler Basis, wie ihr sie anbietet, tatsächlich unterstützen? Also welche Unterstützung bräuchtest du aus den Unternehmen?
Ja, also vielleicht nochmal kurzer Recap zu deinem Punkt. Durch diese ganze Corona-Situation hat meines Erachtens auch so eine Art Paradigmenwechsel stattgefunden. Ja? Also auch in der Denke, wer hätte noch vor sechs Monaten gedacht, dass, I don't know, die Deutsche Bank ja alle ihre Mitarbeiter bis Ende des Jahres remote arbeiten lässt, bis auf in den Filialen. Ja? Das wäre undenkbar gewesen, undenkbar. Auf einmal passiert es, weil es in Anführungsstrichen passieren muss. Ich glaube, das bringt riesige Chancen mit sich, aber auch riesige Herausforderungen. Und was ist unsere größte Herausforderung, kann ich dir ganz genau sagen. Am Ende des Tages gibt es bisher keine Studie, also keine Evidenz dafür, wenn du psychische Unterstützung bietest, ja, via Self-Appeal oder via anderer Lösungen, inwiefern sich das zum Beispiel auf die Krankentage auswirkt. Ja? Weil solche Studien müssten über Jahre, Jahre laufen. Es gibt immer dieses klassische 1 Euro investiert in betriebliche, das kennst du wahrscheinlich auch, BGM und kriegst 4 Euro raus, ne? Dieser Return on Investment sozusagen. Muss ich immer drüber lachen, weil ich so denke, braucht ihr das wirklich, um euch dahinzustellen und zu sagen, ich kann sowas rechtfertigen? Oder gehe ich viel menschlicher daran und denke am Ende, dass der Return eh kommt? Ja, also ist mein zweiter Schritt. Das ist im Endeffekt der erste Schritt, müsste meines Erachtens nach sein, und das ist er zurzeit nicht, ein ich tue etwas für meine Mitarbeiter, wissend, dass ich dass mir Menschlichkeit, dass mir der Mitarbeiter als zentrale Ressource einfach eine gewisse Wertigkeit hat. Und darin investiere ich und glaube daran, dass es auf jeden Fall einen Return gibt, den ich vielleicht nicht direkt messen oder greifen kann. Aber ich weiß, ich habe eine gewisse Verantwortung und kümmere mich drum.
Also super Punkt, der Bullshit-ROI, ne, wie man so schön sagt im BGM. Ja. Also Aldana übrigens, große Meta-Analyse, weiß ich nicht, 2006, 2001 schon die erste, der hat diesen Wunder-ROI mal rausgehauen und hat das über zigtausend Studien selber rausgezogen. Alles nachvollziehbar. Ich glaube, bei dem Thema Return on Invest in präventive Elemente ist es eben so, beweise einen Unfall, der nicht stattgefunden hat. Das gibt's nicht. Ja? Das Spannende ist, das muss man auch mal umdrehen. Also ein guter COO oder Controller, der rechnet dir diesen ROI ganz locker hin, so wie du ihn möchtest. Denn du hast ja gerade was super Wertvolles gesagt, weil du hast auf einer kulturellen Ebene eigentlich Unternehmen angesprochen. Das ist übrigens das, wonach Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mittlerweile Unternehmen maßgeblich bewerten. Also was ist denn deren Kultur? Und wenn ich mir jetzt überlege, die Kultur wird meistens durch die Marke repräsentiert, nämlich die Arbeitgebermarke. Und ich bin eben nicht menschlich, ich bin nicht gemeinschaftlich unterwegs. Ich denke nicht in einem einheitlichen, demokratischen System, vielleicht auch schon fast in einem, mal aktuell, Europa-Denken. Dann habe ich vielleicht noch den einen oder anderen Unterstützer. Die Frage ist, will ich diese Zielgruppe in meinem Unternehmen arbeiten haben? Wahrscheinlich nicht, um ehrlich zu sein. Und dann muss man sich mit solchen Anleihen beschäftigen und dann muss man auch klar sich darüber sein, so wie die Marke damit aufgeladen wird, Das ist quasi unbezahlbar. Also da müssen wir keinen ROI mehr rechnen. Das funktioniert auf jeden Fall. Was ich spannend finde, ist aber, sich mit diesem Problem der Unternehmen auseinanderzusetzen. Es gibt mehrere Hürden, auch in den anderen Spielern, das hast du ja schon gesagt. Aber wir erleben, ausgehend von dieser 30% Vorschädigungsthese, etwas, wo sich Unternehmen zunehmend öffnen. Und da bin ich transparent. Mein Gedanke dahinter ist eigentlich folgendes. Diese Menschen haben eine Erkrankung. Das ist erstmal nichts Schlimmes, sondern einfach ein Zustand. Und dafür haben wir eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, weil das ist sehr kurativ ausgerichtet. Eigentlich muss es den Unternehmen nur gelingen, genug Lotse zu sein, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Versorgungsdienstleistungen und Möglichkeiten zu überführen. Sie müssen gar keine Angst vor den Kosten haben, denn diese Kosten sind durch unser umfassendes Sozialversicherungssystem bereits abgedeckt. Dafür gibt es die gesetzliche Krankenversicherung, dafür gibt es die Rentenversicherung etc. Was der Dreh- und Angelpunkt ist, ist die Diagnose und die Verordnung, die dahinter liegt. Und worüber ich gerne nachdenken möchte, ist, was müsste man eigentlich in einem Unternehmen tun, um so viel Angebot zu schaffen, dass Mitarbeiter sich trauen zu sagen, ich würde gerne diesen speziellen Weg der Versorgung, also das Stichwort heißt arbeitsplatznahe Versorgung in dem Fall, ja, ich würde gerne diese arbeitsplatznahe Versorgung in Anspruch nehmen. Denn ich glaube, die Möglichkeiten sind heute schon da. Unser großes Hinkebein ist die Kommunikation und die Offenheit, mit dem das Thema angenommen wird. Ist es etwas, wo du sagen würdest, da könnt ihr aus eurer Richtung, als aus Dienstleistungs- oder Versorgungsanbieterrichtung, auch noch was zu beitragen?
Also ich sehe, dass die Kommunikation ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn die Kommunikation innerhalb des Unternehmens nicht funktioniert und wenn, ich sag mal, die Kultur und die Führungsebene dieses Bild des auf sich achtenden Mitarbeiters, der auch Schwächen zugeben kann und auch Schwächen leben kann, das hat auch damit zu tun, meines Erachtens nach, diese menschliche Komponente, wenn das nicht vorgelebt wird, ist das unheimlich schwer. Dann kannst du wirklich Workshops anbieten zur Stressreduktion und da können die Leute sich da anonymisierte Zugangscodes mitnehmen und dann nachher irgendwie ein Programm nutzen oder wie auch immer. Aber langfristig, das ist wie, ich habe immer gesagt, für mich ist das der Kühlschrankmagnet. Ja, also du musst, wenn du merkst, irgendwie mir geht's nicht gut, machst den Kühlschrank auf und denkst wieder, ah ja, stimmt, ich habe da eine Lösung, die mir irgendwie helfen kann, ja. Aber wie kommst du daran, der Kühlschrankmagnet zu werden? Das ist nicht ein Poster, was in der Cafeteria hängt. Das ist nicht ein Workshop, der einmal im Jahr stattfindet. Das ist nicht im Intranet auf Seite 753, ja, ein kleiner Absatz, der sagt, bei psychischen Problemen, guck mal da. Nein, da ruft doch kein Schwein an. Also das ist genau das Problem, was wir haben, dass im Endeffekt muss es, und das meine ich mit einem Vernetzen der Akteure, du hast ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, meines Erachtens auch, wenn du sowas machst, zu sagen, wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Heißt, mit einem Gesundheitslotsen zum Beispiel, das bietet er ja auch mit der Move an, ja, also ein Gesundheitsmanager, der da sozusagen eine neutrale Rolle hat, auch ganz wichtig, ja, weil ich gehe auch nicht zu meinem Chef oder meinem HRler im Standardfall und sage, ich habe da ein Problem, sondern ich möchte eine neutrale Person haben. Diese neutrale, genau, und dieser Vermittler gibt mir erstmal Confidence überhaupt zu sagen, das sind die, oder einen Überblick über die Optionen, ja, und von da aus dann sozusagen weiterzugehen und sagen, für dich könnte eventuell relevant sein die Lösung Sofapy oder die Lösung X. Ja? Aber wie gesagt, das ist für mich nicht ein, oh, wir machen was im Thema Psych und jetzt hängt da ein Foto in der Cafeteria und die kannst du dann abscannen und wenn du Hilfe brauchst, dann machst du das. Ja? Da wird keiner während der Stoß- und Zeiten des Mittagessens ein Foto von machen und sich das abscannen. Die Nutzung ist nicht da, und erfahrungswert ist, es ist immens, wie unterschiedlich die Akzeptanz und auch die Unterstützungsquote ist von Unternehmen, wo es wirklich top-down gelebt wird, wohingegen es einfach nur ein, oh, by the way, wir machen was für psychische Gesundheit, sieht ja schön nach außen aus und hier ist eure Regallösung.
Das Spannende ist, also super, das heißt, es kapriziert sich eigentlich darauf, einen Lotsen, eine Lotsin zu setzen, einen Vermittler. Ich glaube auch, der muss von extern kommen. Das ist meine eigene Erfahrung. Weil wann immer es unternehmenseigene Kräfte sind, ja, sorry, wir wissen es alle, oder? Also Hashtag Flurfunk, Hashtag Schattenhierarchie, Hashtag Schattenorganigramm. Irgendwie kommt es dann doch quasi raus. Und wenn es dann keine Kultur gibt, die da eher aufnehmend ist und sagt, ja und, sondern sagt, ah, der, komm, ab in die Ecke, dann haben wir ein Problem, sehe ich auch so. Kleiner Shoutout, wie man so schön sagt, vielleicht hier mal an SAP. Die haben ja mit ihrem Cultural Health Index ein erstes Kennzahlensystem, ja, schon vor, ja, 8 Jahren. Frau Dr. Lotzmann war das, große Pionierarbeit geleistet. Die können wirklich berechnen, was auch zum Beispiel im Bereich psychische Erkrankungen, noch nicht mal Erkrankungen, sondern wollen wir mal sagen Missempfindungen, auch wenn das vielleicht nicht ein besonders cleveres Wort ist, letzten Endes mit ihren betriebswirtschaftlichen Kennzahlen bei SAP passiert und haben deswegen dieses Global Mindfulness Programm aufgesetzt, machen da unglaublich viel und machen das aber rein vorsorgebezogen, das muss man ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, wenn man so einen ersten Mitnehmtipp aus unserem Gespräch nehmen möchte, dann ist: Akzeptiere bitte, dass es in deinem Unternehmen dauerhaft erkrankte Menschen gibt, die nicht austherapiert sind und denen irgendwann diese Austherapierung versagt wurde. Und das können private Entscheidungen gewesen sein oder Business-Entscheidungen oder was auch immer. Und es lohnt sich, nach diesen Menschen zu suchen, die relevante Zielgruppe im Unternehmen zu finden und ihnen zumindest Hilfe anzubieten. Denn selbst wenn das nur ein Placebo-Effekt ist, das kann ich schon mitbringen. Wann immer Menschen Unterstützung angeboten wird, sind sie eigentlich in den allermeisten Fällen extrem dankbar dafür. Sie nutzen dies auch nicht aus, aber sie erleben es. Und das hat einen Effekt. Da machen Unternehmen gerade einen riesigen Fehler. Da verlieren sie einen enormen Abtrag auf ihre Arbeitgebermarke, indem sie das Thema totschweigen. Also nicht nur, dass das eben moralisch verwerflich ist, das ist auch betriebswirtschaftlich eine Katastrophe, um ehrlich zu sein, es so zu machen.
Ja, ich meine, du siehst ja die Statistiken. Was kostet mich ein neuer Hire versus für jemanden, den ich als Mitarbeiter verliere, ja? Was kostet mich? Du kannst es betriebswirtschaftlich super untermalen, theoretisch bei Psych, mit Krankenstände. Wie lange sind die Leute krank? Es ist 80% Rezidivieren, die fallen X aus, ja? Aber ich frage mich halt, ob wir weg von diesem, wie sehr schwarz auf weiß rechnet sich das, hin zu: Wie wichtig ist es eigentlich, eine gute Unternehmensmarke zu haben, die ehrlich wertschätzen? Wertschätzung spielt bei Dankbarkeit immer eine Riesenrolle, finde ich. Den Mitarbeitern gegenüber agiert. Und ich glaube, da sieht man SAP, eins der Case Studies, die man da irgendwie erwähnen kann, ja, wie sehr das auch zum Erfolg beitragen kann, wenn man das wirklich authentisch lebt. Und ich glaube, da können wir halt noch einen riesen Schritt gehen. Und eine Idee zum Beispiel, die ich immer hatte, war, warum gibt es eigentlich nicht hier bei Kununu und ich weiß nicht, wie die ganzen Plattformen heißen, wo man Arbeitgeber bewerten kann, ja, eine Kategorie für psychische Gesundheit, ja, und so ein bisschen so eine Art Award für, der kümmert sich wirklich darum, dass es den Mitarbeitern auch mental irgendwie oder gesundheitlich, so könnte man noch weiterspinnen, gut geht.
Richtig. Also total wichtig, Kununu, Glassdoor, wie sie alle heißen, dass nur, ja, Gesundheitsmaßnahmen werden angeboten. Aber ich meine, das kann halt auch so der goldene Obstkorb sein, ne?
Ja, der Äpfel, ja, die Äpfel.
Wir haben uns auch mal eine geile Kategorie für eine Auszeichnung. Wir verleihen den goldenen Obstkorb an.
Ja, habe ich auch gesagt.
Ja, das wäre cool. Farina, letzter Punkt, es geht schnell, ja, total spannend gewesen, aber Zeit ist schon fast um. Deswegen, man sagt ja so im betrieblichen Gesundheitsmanagement, neben der Kommunikation ist auch ein weiterer Dreh- und Angelpunkt natürlich die Führungskraft. Ich persönlich finde es immer ein bisschen schwierig, weil irgendwie sollen Führungskräfte heute so alles sein, ne? Also, und die müssen auch alles können und alles machen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, jetzt nehmen wir an, wir haben Führungskräfte, HRler als Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Was wäre so der ultimative Tipp von deiner Seite aus? Ich bin mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konfrontiert, die eine psychische Erkrankung haben, mir das vielleicht auch sogar gesagt haben. Was ist in deinen Augen der richtige erste Schritt, wenn ich mich dem Thema dann als Führungskraft wirklich nähren möchte? Also es ist ja nicht, ich google Self-Therapy, ja, also auch wenn das natürlich so betriebswirtschaftlich wünschenswert wäre, aber was würdest du ihnen als Ratschlag geben?
Du meinst jetzt auf den einen Mitarbeiter bezogen oder auf holistisch, ich möchte meinen Mitarbeitern psychische Unterstützung bieten, wie gehe ich vor?
Holistisch. Also auch, und ist klar, das muss keine 100% Wahrheit jetzt sein, ja, sondern einfach mal ein kurzes Mini-Brainstorming sozusagen.
Ja, ich würde halt einen Schritt immer zurückgehen und sagen, bevor ich irgendwelche Dienste anbiete, die dann nicht in Anspruch genommen werden, muss ich mir wirklich erst oder sollte ich mir überlegen, wie ich mit dem Thema als Unternehmen generell auch umgehen möchte. Bedeutet, habe ich heute eine Kultur, die überhaupt die Mitarbeiter enabled oder befähigt, sich diese Hilfe überhaupt zu nehmen. Wenn nicht, muss ich meines Erachtens da ansetzen und erstmal anfangen zu etablieren, it's okay to be not okay. Ja, also damit fängt es meines Erachtens an. Ich kann 7 Dienste anbieten, wenn das aber nicht authentisch von mir gelebt wird als Unternehmen, dass man das auch in Anspruch nehmen kann, anstatt dass es nur im Regal liegt, wird das keiner tun. Dementsprechend würde ich mit Kulturarbeit anfangen und erstmal für das Thema psychische Gesundheit sensibilisieren. Das wäre das allererste, was ich machen würde. Ich würde eine Umfrage machen, was wünschen sich die Leute? Ich würde vielleicht nochmal in Dialog gehen mit einzelnen Mitarbeitern oder vielleicht in einem Plenum von, was sind denn so die Themen, die euch überhaupt beschäftigen, ja, psychisch gesehen, um das auch so ein bisschen die Leute abzuholen. Und dann könnte man zum Beispiel an einem Gesundheitstag beginnen. Es gibt so ganz niedliche Parcours, die so nachempfinden lassen, wie das ist, wenn man psychisch belastet ist. Ja, also an so einem Gewicht auf den Schultern oder eine Brille auf, weil es dunkel ist oder so. So ein bisschen überspitzt dieses, was macht psychische Belastung mit mir? Und einen Gesundheitstag dann wiederum als Kickoff zu nutzen, um dann von da aus die Dienste, die perspektivisch angeboten werden, in das Unternehmen reinzukommunizieren, wäre dann mein nächster Schritt. Also ich würde halt, und das ist für mich immer der Ansatz, und ich glaube, Bastian, da sind wir auch sehr aligned, ist so dieses nicht einfach nur eine Lösung und tick, habe ich was für gemacht, fertig, sondern das Ganze holistisch denken. Also von, ich baue mir eine Kultur, in der ich mir wünsche, dass psychische, mentale Gesundheit einen Wert hat. Dann fange ich mit einer Kommunikation an, dann hole ich die Mitarbeiter ab, dann platziere ich einen Gesundheitstag und dann biete ich den Service an. Das heißt, ich habe eine ganze Journey, die wahrscheinlich über Jahre geht.
Finde ich super cool, sehr guter Ansatz. Ne? Also be a trigger im wahrsten Sinne des Wortes. Und diesen Gedanken nehme ich mal mit und führe ihn so zum Abschluss fort. Ich hatte einen sehr schönen Podcast mit Sabine Kluge von Kluge und Konsorten, Top-Führungskräfteentwicklerin. Und die hat ein Buch geschrieben zum Thema Graswurzelinitiativen. Also im Sinne von, wenn ohne Führungskraft quasi Initiativen und Veränderungen in einem Unternehmen aus der Mitarbeiterschaft heraus entstehen. Wie schaffe ich es jetzt als Führungskraft, nicht Führungskraft zu sein und eine Graswurzelinitiative zu gründen? Und darüber, das hat mich die letzten Tage beschäftigt, das würde ich gerne zu dem, was du gesagt hast, ergänzen. Also erstens, du musst als Führungskraft lernen, brutal transparent zu sein. Das bedeutet auch ganz klar zu sagen, sorry, ich habe keine Ahnung von diesem Thema. Ja, ich würde dir super gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung davon. Aber wir können zusammen nach Hilfe suchen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich würde mir Unterstützer suchen, und zwar andere Firmen. Also was HR absolut vernachlässigt, ist das Netzwerk, das sie in andere Unternehmen zu anderen HR-Lern haben. Und der tolle Effekt, der entsteht, ist, die Community, die Reichweite eines solchen Angebotes, gemeinsam psychische Gesundheit zu etablieren, wird so groß, dass sie ein bisschen Anonymität mitgibt. Denn egal, wie dann die KPIs aussehen mit reporteten Fällen und so weiter und so fort, wenn ich das mit 3, 4, 5, 6 Unternehmen zusammen gemacht habe, mal nur mal angenommen, mir vielleicht noch eine Kasse mit ins Boot geholt habe, verschiedene Versorger mit ins Boot geholt habe, dann wird das offener, weil in dieser großen Gruppe Menschen sich eher trauen können, weil sie diesen Teil Anonymität auch noch mit genießen. Denn wenn Kultur lange dauert, dann muss ich trotzdem auch jetzt schon eine Reaktion anbieten können. Und das ist ein ganz anderes Modell, mit Unternehmen mal auf einer personellen Ebene zu kooperieren, auf einer kulturellen Ebene zu kooperieren. Dann kann ich auch als kleines mittelständisches Unternehmen im Übrigen das tun, was vermeintlich nur die ganz Großen immer machen. Ja, also diese Stärke von Gemeinschaftlichkeit, das darf eine Initiative sein, die von Führungskräften ausgeht, in meinen Augen. Und da sind sie auch die richtigen Trigger. Das ist ein Unterschied, wenn eine Führungskraft in einem anderen Unternehmen anruft oder jemand, der sagt, hey, wir kennen uns doch über 8 Ecken. Also das vielleicht als Ergänzung. Farina, es war mir eine große Freude. Es hat total viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir das irgendwie weiter intensivieren können. Ich wünsche dir sau viel Erfolg. Ihr seid eines der ersten DIGA-Projekte in Deutschland. Also das ist wow, ja, wirklich. Kann man nicht anders sagen. Ihr seid ja Upper Crust von Innovation im digitalen Versorgungsbereich. Ich drücke euch da mega die Daumen. Jede Unterstützung aus dem großen, weiten Feld des betrieblichen Gesundheitsmanagements und der gesunden Arbeit von meiner Seite aus. Habt 1000 Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit und ein wunderbares Wochenende.
Ja, genau. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.